The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 28. Oktober.
Hang on there. I love you. Well, let me just start by saying hello, Kalamazoo. Or should I say Kamalazoo?
Im amerikanischen Wahlkampf, da geben die Kandidaten jetzt nochmal richtig Vollgas, rund eine Woche vor der Wahl. Kamala Harris hat sich in Michigan Schützenhilfe von Michelle Obama geholt, der charismatischen ehemaligen First Lady.
I know that if we want to help this country finally turn the page on the politics of hatred and division, we can't just sit around and complain. No, we've got to do something.
Und Donald Trump, auch nicht untätig, hat bei einem der meistgehörten Podcaster Amerikas vorbeigeschaut.
You know, we have certain areas where we have great raw earth material and they're not allowing, and I'm going to open it up. I'm going to let them use it.
But how do you do that?
China.
How do you do that and protect the environment?
Because the environment is going to be protected. You can do it. You can make a lake out of it. Okay, we'll put back a lake. I mean, something nice about lakes. You can do things magnificently.
You just have to do it carefully and responsibly.
Absolutely.
Unterstützung gibt's traditionell von den amerikanischen Medien. Fox News zum Beispiel trommelt für Trump. Die New York Times hat, wie viele andere Zeitungen, ein Endorsement für Kamala Harris ausgesprochen. Ein Endorsement, also eine Wahlempfehlung zugunsten der Demokraten. Aber eine Zeitung, und darum soll es heute Morgen gehen, tanzt aus der Reihe. Sie beschreitet neue Wege. Independence Day, könnte man auch sagen, bei der Washington Post. Die amerikanische Hauptstadtzeitung hat seit 1976 fast immer eine Wahlkampfempfehlung abgegeben. Das geschah erstmals nach dem Watergate-Skandal. Damals für die Demokraten, für Jimmy Carter. Und dann, ja, immer weiter. Immer nur für die Demokraten. Für Clinton Bill, für Clinton Hillary, für Obama, für Biden, für John Kerry und. Aber jetzt ist Schluss damit. Von nun an soll es diese Einmischung in den Wahlkampf wenige Stunden vor Eröffnung der Wahllokale nicht mehr geben. Der Geschäftsführer der Washington Post, William Levis, schreibt in einem Leitartikel, damit kehre die Zeitung jetzt, Zitat, zu ihren Wurzeln zurück. Die Zeitung müsse nämlich unabhängig sein. Man überlasse es den Lesern, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Bravo, möchte man sagen. Doch die Kritiker gibt es natürlich auch. Sie sagen, das geschehe doch alles nur aufgrund des Drucks von Multimilliardär Jeff Bezos. Der hat nämlich 2013 das Blatt gekauft. Und Sie wissen schon, das ist der Mann, dem Amazon gehört und der auch gerne Ausflüge in das Weltall unternimmt.
See the Earth from space, it changes you. It changes your relationship with this planet, with humanity. It's one Earth.
Bei aller Kritik an Bezos, es ist die richtige Entscheidung, eine Entscheidung zugunsten eines Journalismus, wie er sein muss, unabhängig. Denn die Washington Post wirbt sogar expressis verbis mit dem Slogan, Demokratie stirbt in der Dunkelheit. Aber sie hat seit den 70er Jahren eben nicht ein einziges Mal einen Republikaner empfohlen. Weder Gerald Ford, der Nachfolger von Nixon, noch Ronald Reagan, auch nicht George Bush Senior, auch nicht John McCain, nicht mal der milde John McCain, also niemand konnte es den Redakteuren der Post recht machen. Jede Empfehlung ging an die Demokraten. Es galt das Motto, die Partei hat immer recht. Diesmal sollte es natürlich eine Wahlempfehlung an Kamala Harris sein. Das haben Jeff Bezos und sein Geschäftsführer jetzt kurzerhand untersagt. Unabhängigkeit zuerst, die Redaktion tobt. Da war man mächtig stolz drauf, die Demokraten zu unterstützen. Jetzt doch erst recht gegen Trump. Robert Kagan, Ex-Chefredakteur der Post, sagt bei CNN, Bezos sei eingeknickt vor Trump.
Well, it was a pretty easy decision. This is obviously an effort by Jeff Bezos to curry favor with Donald Trump in the anticipation of his possible victory.
Aber man kann und muss es auch anders sehen. Der gute Journalist ist der Kritiker der Politiker, nicht ihr Steigbügelhalter. Wir sind die Partner der Leser und nicht ihr Erziehungsberechtigter. Journalismus ist dafür da, Vielfalt zu organisieren, Denkräume zu erweitern. unsere Leser und Hörer. Die Pioneers brauchen keine Wahlempfehlung, schon gar nicht anonymisiert und monolithisch als die ganze Redaktion, wie das in Amerika stattfindet. Als wenn es in der Washington Post nur die eine Meinung gäbe. Jeff Bezos hat richtig gehandelt und auch der deutsche Journalismus kann davon lernen. Denn hier ist unzweifelhaft eine eintönige Bevormundung zu beobachten. In den 70er, 80er, auch 90er Jahren hatten ARD und ZDF noch, wie selbstverständlich, eine große Spannbreite der politischen Position zu bieten. Links sendeten Franz Alt, Klaus Bettnarz und rechts davon Gerhard Löwenthal und Sigmund Gottlieb vom Bayerischen Rundfunk. Der linke Ulrich Kienzle und der konservative Bodo Hauser zelebrierten im ZDF das Pro und Contra als suffisanten Clinch in der Sendung Frontal.
Frontal, das Magazin im ZDF.
Der schwarze Riese lebt. Im Osten sucht Kanzler Schröder nach...
Heute ist das Ganze einer gewissen Eintönigkeit gewichen, sowohl beim Öffentlich-Rechtlichen als auch bei vielen privaten Medien. Fazit: Wir sollten die Unabhängigkeitserklärung von Jeff Bezos als Weckruf auch für uns in Deutschland verstehen. Das Missionieren überlassen wir doch besser der Kirche. Demokratische Gelassenheit heißt also das Gebot der Stunde. Die Tatsache, dass es ungleiche Meinungen über das Gleiche gibt, bedeutet nicht Polarisierung, sondern Pluralität. Unsere weiteren Themen heute Morgen. In der neuen Ausgabe des Pioneer Ökonomie Briefings kritisiert Professor Lars Feld Robert Habecks Deutschlandfonds.
Es geht am Ende des Tages darum, die Schuldenbremse in irgendeiner Form zu umgehen oder zu durchlöchern. Das ist schon klar.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York gibt uns einen Ausblick in diese neue Börsenwoche. Plus, vor 70 Jahren wurde eine Literaturlegende geehrt, die danach nicht mehr viel auf die Rampe gekriegt hat. Die deutsche Wirtschaft lahmt und sie stottert. Abhilfe kommt. Oder doch nicht? Wirtschaftsminister Habeck möchte die düsteren Aussichten aufhellen, vielleicht auch ein bisschen seine Aussichten im kommenden Wahlkampf. Sein Vorschlag, ein Deutschlandfonds, selbstverständlich schuldenfinanziert, um die deutsche Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen. Finanzminister Lindner äußerte am New Yorker Flughafen seine Position dazu sehr deutlich.
Der Bundeswirtschaftsminister hat nicht einfach einen Vorschlag in die Debatte eingebracht. Robert Habeck fordert eine fundamental andere Wirtschaftspolitik für Deutschland. Das ist schon ein Hammer.
Unsere beiden Chefökonomen haben sich diesen Deutschlandfonds einmal genauer angeschaut.
Feld und Haukapp. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Professor Lars Feld ist Lindners Chefberater und von Beruf Wirtschaftsprofessor in Freiburg. Professor Justus Haukapp ist ebenfalls Ökonom und zwar in Düsseldorf, ehemals Chef der Monopolkommission. In der aktuellen Folge des Ökonomie-Briefings von The Pioneer diskutieren die beiden Professoren, warum Lars Feld den Plan des Wirtschaftsministers für wenig schlagkräftig hält und warum Haukapp etwas positiver auf diese Angelegenheit schaut. Moderiert wird das Ganze von meiner Kollegin Josie Müller. Das Gespräch gibt's für Pioneers Only in seiner vollen Länge. Aber einen kleinen Auszug, den hören wir jetzt.
Robert Habeck hat die Woche eine Art Staatsfonds vorgestellt, ein Deutschlandfonds, über den die Wirtschaft wieder einen Schub bekommen soll, wie er sagt, von Handwerksbetrieben über Start-ups und Mittelständler bis hin zu Großbetrieben. Wir hören mal rein in die Pressekonferenz, auf der er 3 Punkte seines 12-seitigen Impulspapiers vorgestellt hat.
Einen Fonds zu schaffen, quasi vorfinanziert, dann wird investiert, dann wächst die Wirtschaft, dann steigen die Steuereinnahmen und der Staat hat wieder Einnahmen. Deswegen schlage ich vor, ein neues Instrument einzuführen, nämlich eine Investitionsprämie. 10% von allen Investitionen kann man entweder von der Steuer wieder abgezogen bekommen oder wenn man keine Steuern zahlt, wenn man ein kleineres Unternehmen ist, wenn man ein junges Unternehmen ist, wenn man ein Start-up-Unternehmen ist, dann kriegt man es quasi negativ wieder ausgezahlt. Aus diesem Fonds heraus sollten zweitens die Infrastrukturausgaben finanziert werden. Also die fehlenden Investitionen, die wir über die Jahre gesehen haben, die müssen jetzt aufgeholt werden. Das drückt die öffentlichen Haushalte oder die Unternehmen, wenn die Kosten auf sie übertragen werden, wie beispielsweise bei den Netzentgelten. Und damit bin ich bei dem letzten Punkt. Der Strom wird immer erneuerbarer, immer klimafreundlicher in Deutschland. Deswegen ist es sinnvoll, ihn möglichst überall zu verwenden, wo man kann. Deswegen sollten die Barrieren, Strom zu nehmen, reduziert werden. Über Netzentgelte habe ich gerade gesprochen, die möglichst reduziert werden sollten. Gleiches gilt aus meiner Sicht für die Stromsteuer und, wenn die Länder mitmachen wollen, auch für die Mehrwertsteuer auf Strom, damit Strom immer günstiger wird und diese Vergünstigung allen, den kleinen Unternehmen, den Startups, den Verbrauchern und Verbrauchern zugutekommt.
Herr Feld, fangen Sie gern an, beginnt mit der Investitionsprämie. Wie sinnvoll wäre sowas, auch im Vergleich zu einer allgemeinen Steuersenkung? Und vor allem letztlich, wie soll das in seiner Gesamtheit finanziert werden?
Also zunächst zur Frage, inwiefern ist eine Investitionsprämie in der gegenwärtigen Situation, in der wir uns befinden, sinnvoll? Wenn man das Papier richtig versteht, dann handelt es sich um eine allgemeine Investitionsprämie. Das heißt, es ist nicht zu prüfen, ob es Investitionen in Klimaschutz sind oder nicht, ob das speziell für Digitalisierung oder andere Dinge, die man sich industriepolitisch in der Vergangenheit vorgestellt hat und die ja auch im Sinne einer sogenannten Superabschreibung schon mal Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden haben. Diese Einschränkungen werden nicht vorgenommen. Es ist eine allgemeine Maßnahme. Wenn man sich dann so ein Volumen überlegt, wie groß dieser Fonds sein könnte, kommt man etwa in die Größenordnung, wie sie von BDI, DGB und Herrn Hüter vorgeschlagen worden sind. Das sind dann Zahlen, die variieren in den vergangenen paar Jahren. Jedes Jahr geht es ja ein bisschen nach oben, zwischen 400 und 800 Milliarden, würde ich jetzt mal sagen. Und trotzdem ist das dann doch eine nennenswerte Begrenzung der Mittel, die zur Verfügung stehen. Das unterscheidet die Investitionsprämie von einer echten Steuersenkung. Die Investitionsprämie unterscheidet sich von einer echten Steuersenkung auch dadurch, dass sie ausgezahlt wird in Form einer Steuergutschrift, wenn Verluste auftreten. Insofern ist der Unterschied hier, dass wirklich die Investitionsprämie auch für Unternehmen gezahlt wird, die Verluste schreiben. Der zweite Unterschied, der hier eine Rolle spielt, die Idee ist schon die, dass dann auch im Inland investiert wird. Das heißt also, bei der Gewinnbesteuerung ist es ja egal, wo der DAX-Konzern investiert hat. Ob er jetzt seine Gewinne realisiert wegen Investitionen in den USA oder in Deutschland. Und da muss man fragen, macht das so viel Sinn, in diese nationale Beschränkung hineinzugehen? Unterscheidung ist wegen der Begrenzung des Volumens, dass es dann auch wirklich darum geht, die Investitionen jetzt anzukurbeln. Das hört sich an wie eine konjunkturpolitische Maßnahme. Und ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass das Problem der deutschen Wirtschaft ist. Zwar hält sich der Konsum zurück, aber der hält sich zurück aufgrund der Unsicherheit, die da ist. Die wirtschaftspolitische Unsicherheit ist zentral. Und das gilt natürlich umso stärker für die Investoren. Und der fundamentale Unterschied hier ist, dass die Unsicherheit darüber besteht, wo bewegt sich die Wirtschaftspolitik in Deutschland eigentlich hin? Wird die weiterhin versuchen, interventionistisch im Sinne einer Investitionslenkung vorzugehen? Oder wird sie sich stärker auf marktwirtschaftliche Prinzipien zurückbesinnen? Und diese Unsicherheit sorgt natürlich für viel, viel Zurückhaltung bei Investoren und Konsumenten. Die grundlegenden Strukturprobleme werden mit dieser Investitionsprämie nicht angegangen. Aber auch hier fairerweise in dem Papier steht ja drin, dass da irgendwas kommen soll. Aber das bleibt sehr, sehr im Wagen. Also da traut sich der Bundeswirtschaftsminister bei Strukturreformen nicht vor. Noch ein letzter Punkt, die Finanzierung. Das Ganze soll über Schulden finanziert werden. So ist das ja entsprechend geframed und die Schuldenbremse aufgegeben. Ich sehe nicht ein, dass wir da wirklich diesen Wachstumseffekt bekommen. Da ist die genauso große Illusion enthalten, dass solche Maßnahmen sich von selber finanzieren im Zeitablauf.
Ich sehe es vielleicht ein bisschen positiver als du, Lars. Zunächst habe ich das Papier so wahrgenommen, dass auch eine Reihe von strukturellen Maßnahmen über den Investitionsfonds und die Strommarktmaßnahmen hinaus geplant sind. Also vielleicht doch noch die Entbürokratisierung weitergetrieben wird als bisher. Das wäre natürlich zu begrüßen. Aber davon abgesehen, hast du ja völlig recht, das ist jetzt sowas wie eine Art Steuersenkung, ist aber nicht dasselbe wie eine Steuersenkung, weil es eben an Investitionen geknüpft ist und natürlich, wie du auch zu Recht sagst, auch Unternehmen, die keine Gewinne machen und auch im Vorjahr oder in über einen längeren Zeitraum keine Gewinne machen, davon profitieren. In gewisser Weise, das ist anders als bei einer Steuersenkung. Gleichwohl muss man ja sagen, also auch wenn Unternehmen momentan keine Gewinne machen und auch wenn es keine Startups sind, aber sie dennoch das Kapital finden, um 90% der Investitionen zu finanzieren, muss es ja irgendjemanden am Markt geben, der noch Vertrauen in dieses Unternehmen hat. Denn wenn zumindest das richtig berechnet wird sozusagen, ist ja eine Investitionsprämie von 10% dann immer noch gleichbedeutend mit 90% müssen von anderen bezahlt werden, die Investitionen, die anscheinend irgendwie Vertrauen darin haben, dass das Geld nicht futsch ist, sondern dass daraus noch irgendwas entstehen kann. Was ein größerer Schritt ist, aus meiner Sicht, ist, dass tatsächlich die Unternehmen unabhängig davon, in was sie jetzt genau investieren. Also es ist jetzt nicht mehr sozusagen diese große Bürokratie damit verbunden, dass ich prüfen muss, ist das wirklich eine Klimaschutzmaßnahme, ist das eine Digitalisierungsmaßnahme, was wird da genau jetzt gefördert oder was wird genau investiert. Das ist schon mal ein Schritt voran im Vergleich zu früheren Ideen, die man hatte. Nicht nur, weil es weniger Bürokratie ist, sondern weil es ja eine gewisse Erkenntnis vielleicht auch ist, man sagt, naja, eigentlich ist es gut, wenn überhaupt investiert wird am Standort Deutschland und nicht nur in bestimmte Dinge, wenn sich diese Erkenntnis dahinter verbirgt. Ob sich das dann alles selbst finanziert, gut, im schönsten Fall wäre es so. Aber zumindest diese Entlastungselement querbeet durch die gesamte Wirtschaft, also dem kann ich durchaus was Positives abgewinnen, muss ich sagen, auch wenn es vielleicht nicht die erstbeste Lösung ist. Immerhin ist es schon mal eine zweitbeste Lösung, während wir in der Vergangenheit eher von dritt- oder viertbesten Lösungen gesprochen haben.
Oder meistens von schlechten Lösungen.
Ja, genau. Oder von schlechten Lösungen. Also von daher, ich würde das jetzt gar nicht mal so schlecht reden, muss ich sagen. Ich denke einen Schritt nach vorne tatsächlich, dass man jetzt, ich habe auch den Eindruck erkannt hat, dass es hier um strukturelle Probleme geht.
Ja, aber bleibt unterm Strich nicht einfach, dass es um Geld geht, das so derzeit nicht da ist, zumindest nach den bisherigen Regeln?
Es geht am Ende des Tages darum, die Schuldenbremse in irgendeiner Form zu umgehen oder zu durchlöchern. Das ist schon klar.
Aber in Anbetracht dieser Tatsache bleiben Sie erstaunlich gelassen, Herr Feld. Haben Sie heimlich aufgegeben?
Nein, ach, Gottes Willen, natürlich habe ich nicht aufgegeben. Aber man muss natürlich auch das Papier genauso einordnen wie die Einladung des Bundeskanzlers an den BDI, den DGB und andere Gewerkschaftsführer und noch ein paar Unternehmer, manche von ihnen auch mit SPD-Parteibuch, ins Bundeskanzleramt, ohne die anderen Verbände einzuladen, die vielleicht auch eine Rolle spielen in Deutschland, wie das Handwerk zum Beispiel oder die BDA und so. Also das ist ja ganz klar auch eine Wahlkampfveranstaltung. Also wir sind im Vorwahlkampf jetzt schon in vielerlei Hinsicht und deswegen ist dieses Papier eigentlich eher dazu geeignet, die Diskussionen mit der Opposition, mit der Union zu führen. Was sind die richtigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen? Wer kann hier eine größere wirtschaftspolitische Kompetenz für sich in Anspruch nehmen? Und damit wird man dann nächstes Jahr in den Wahlkampf gehen, wann auch immer. Und vor dem Hintergrund ist das jetzt zu interpretieren. Denn mit der jetzigen Konstellation der Ampelregierung unter Beteiligung der FDP wird eine solche Umgehung der Schuldenbremse nicht zustande kommen.
Das Gespräch, wie gesagt, in voller Länge in unserer App oder auf der Webseite thepioneer.de. Ich freue mich auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da sind alle Augen heute auf die Klage gegen das Cybersicherheitsunternehmen namens CrowdStrike gerichtet. Die Details kennt unsere Frau in der Wall Street, Anne Schwedt. Wir gehen nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hi, Gabor. Ja, genau, wir erinnern uns. CrowdStrike war ja das Unternehmen, was im Juli für den Technikausfall an Flughäfen weltweit verantwortlich gemacht wird. Jetzt hat Delta Airlines Klage gegen CrowdStrike eingereicht. Der Technikvorfall hätte dazu geführt, dass Millionen von Computern ausfielen und 7000 Flüge gestrichen wurden. Delta schätzt, dass der Ausfall dem Unternehmen etwa $500 Millionen gekostet hat, rund $350 Millionen an entgangenen Einnahmen und $170 Millionen an zusätzlichen Kosten. In der Klage beschuldigt Delta CrowdStrike, grob fahrlässig gehandelt zu haben. Die behaupten, dass das fehlerhafte Software-Update nicht ausreichend getestet wurde und dass selbst ein einfacher Test auf einem Computer das Problem hätte aufdecken können. Obwohl Delta automatische Updates von CrowdStrike deaktiviert hatte, kam das problematische Update trotzdem auf ihre Systeme. CrowdStrike wies Delta Airlines Vorwürfe zurück und argumentierte, dass die langsame Wiederherstellung bei Delta eher auf deren veraltete IT-Infrastruktur zurückzuführen sei. Also mal schauen, was die Richter dazu sagen.
Alles klar, Anne. Wie sieht diese Woche dann aus? Gib uns bitte einen kleinen Ausblick.
Ja, diese Woche wird echt mega spannend an der Wall Street. Wir bekommen die BIP-Daten fürs dritte Quartal. Außerdem gibt es den Preisindex für den privaten Konsum, auf den die Fed ja auch ganz genau schaut bei ihren Zinsentscheidungen. Und ganz wichtig, die neuen Arbeitsmarktdaten von Oktober, die kommen am Freitag raus. Es ist außerdem die letzte volle Woche vor den Präsidentschaftswahlen nächste Woche Dienstag. Und die Berichtssaison geht zu den großen Tech-Konzernen über. 5 der Magnificent 7-Unternehmen legen ihre Bilanzen vor. Alphabet am Dienstag, Microsoft und Meta am Mittwoch und Apple und Amazon am Donnerstag. Außerdem gibt es noch die Zahlen von unter anderem Ford, McDonald's, Pfizer, Eli Lilly, Starbucks und ExxonMobil. Also ganz ehrlich, ich lege schon mal das Popcorn bereit.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Was mich überrascht, na, dass es Menschen gibt, die körperliche Leistungen vollbringen, die für Normalsterbliche jenseits aller Vorstellungskraft liegen. So einer ist zum Beispiel Patrick Lange. Er ist deutscher Triathlon-Profisportler. Vergangenes Wochenende hatte er seinen großen Auftritt, nämlich zum dritten Mal gewann er den Ironman-Titel, und zwar auf Hawaii. 3 Disziplinen müssen beim Ironman hintereinander absolviert werden. Das erste Stück wird geschwommen, 3,8 Kilometer, aber immerhin im Pazifik. Danach geht's nass aufs Fahrrad, 180 Kilometer entlang der windigen Küstenstraße auf dieser Insel. Zu guter Letzt steht dann noch ein Marathon an, macht insgesamt rund 230 Kilometer. Patrick erzählte noch vor dem Wettbewerb, worauf es hier wirklich ankommt.
Und ich habe mir halt vor allen Dingen die Frage gestellt, wie kann ich mental in einen Status kommen, der es mir ermöglicht, wirklich an mein Maximum zu gehen. Und da bin ich mir sicher, dass es jetzt im Training halt die gewissen Impulse gab, die mir die Selbstsicherheit geben, dass ich dann sagen kann, okay, egal was da passiert, ich bin auf jeden Fall gut vorbereitet und habe vor allen Dingen richtig, richtig Bock drauf.
Es geht also nicht nur um Muskelkraft, es geht vor allem um mentale Ausdauer gegen die Hitze, gegen den Körper auch und, wenn es sein muss, gegen den eigenen Verstand. Nach 7 Stunden und 35 Minuten erreichte Lange das Ziel.
Das ist definitiv ein Sieg für meine Mutter, die vor 4 Jahren gestorben ist. In den 4 Jahren haben irgendwie alle an mir gezweifelt und jetzt das zurückzugeben dem Team, meiner Familie, das bedeutet mir einfach alles und es ist unglaublich.
Stolz wäre seine Mutter bestimmt. Er kann es natürlich auch selbst sein. Ein schönes Preisgeld gab es noch obendrauf. 125.000 amerikanische Dollar.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass ein Schriftsteller, der Helden, Kriege und Kämpfe für die Ewigkeit festhielt, am Ende seinen eigenen Krieg verloren hat. Die Rede ist von Ernest Hemingway. Der literarische Haudegen gehört zu den bedeutendsten Autoren des 20. Jahrhunderts. Sein bekanntestes Werk, Der alte Mann und das Meer. Der Protagonist der Geschichte, ein Fischer. Er stellt sich mit Entschlossenheit der Natur ein Sinnbild für den Kampf gegen das Untergehen. Hier ein kurzer Auszug, gelesen von Schauspieler Rolf Beusen.
Nach Osten zu bewölkte sich der Himmel. Und ein Stern nach dem anderen, den er kannte, verschwand. Es sah jetzt aus, wie wenn er in eine ungeheure Wolkenschlucht hineintrieb. Und der Wind hatte sich gelegt. In 3 oder 4 Tagen gibt es schlechtes Wetter, sagte er. Aber nicht heute Nacht und nicht morgen. Tackel jetzt auf, alter Freund, damit du zum Schlafen kommst, während der Fisch ruhig und stetig schwimmt. Er hielt die Leine fest in der rechten Hand und presste dann den Oberschenkel gegen seine rechte Hand, als er sein ganzes Gewicht gegen die Bordwand lehnte. Dann ließ er die Leine etwas tiefer über seine Schultern laufen und stützte sie mit seiner linken Hand. Meine rechte Hand kann sie dort so lange halten, wie sie gestützt wird, dachte er. Wenn sie im Schlaf entspannt, wird mich meine linke Hand wecken, wenn die Leine ausläuft. Es ist schlimm für die rechte Hand. Aber sie ist allerhand gewöhnt.
präzise, roh, zeitlos, das zeichnete Hemingway aus. Heute vor 70 Jahren bekam er den Literaturnobelpreis, er nahm ihn demütig an.
No writer who knows the great writers who did not receive the prize can accept it other than with humility.
Hemingway sammelte sein Wissen nicht am Schreibtisch, sondern im Wahnsinn des Lebens als Hochseefischer, Kriegsberichterstatter, Großwildjäger, Reporter. Das hinterließ Spuren, körperliche Verletzungen aus den Kriegen, Flugzeugabstürze. Die Liste ist lang. Hemingway litt später an Depressionen und er liebte den Alkohol mehr als ihm gut tat. Nicht nur in seiner Wahlheimat Kuba gilt er bis heute als einer der ganz Großen der Literatur. Ich wünsche Ihnen einen großartigen Start in diese neue Woche. Morgen früh begrüßt Sie meine Mitherausgeberin Dagmar Rosenfeld am Mikrofon. Ich freue mich jetzt schon darauf, ihr zuzuhören. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Thank you.